Deutschlandfunk. Hintergrund.
Alles auf Sieg. Wenn Staaten auf Kriegswirtschaft umstellen. Von Kaspar Domen.
Der russische Krieg gegen die Ukraine verursacht großes Leid. Menschen sterben, Städte werden zerbombt, Landstriche kontaminiert, Überlebende traumatisiert. Angesichts dessen mag es kaltherzig erscheinen, Krieg aus einer ökonomischen Perspektive zu analysieren. Andererseits können in Kriegen die Organisation der Ressourcen und die Wirtschaftskraft von Volkswirtschaften mitentscheidend sein für den Ausgang. Das war in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts der Fall und das dürfte auch im Krieg zwischen Russland und der Ukraine so sein. Ab einem gewissen Punkt spricht man sogar von einer regelrechten Kriegswirtschaft.
Dass im Krieg natürlich alles dem Kriegsziel untergeordnet wird und auch deshalb in der Wirtschaft andere Strukturen vorgegeben werden. Das heißt, der Staat übernimmt viel Kontrolle.
Sagt der Ökonom Thelmann Brück, Gründer und Direktor des International Security and Development Center an der Berliner Humboldt-Universität.
Der Staat dirigiert sehr viel mehr, als es in den meisten Ländern sonst der Fall wäre. Ich lasse jetzt mal den Fall des kommunistischen Kriegsstaates weg, aber in einer normalen, verhältnismäßig freien Wirtschaft, Kapitalismus, würde eben der Kapitalismus sich dem Staat unterordnen müssen, weil der Staat dirigiert. Und das hat massive Strukturveränderungen zur Folge.
Wenn Staaten etwa durch Vorgaben oder Anreize für die Unternehmen dafür sorgen, dass sich die Produktion von Kriegsgütern zulasten von anderen Gütern verschiebt. Ganz besonders verändert sich auch die Struktur des Arbeitsmarkts, wenn überwiegend Männer einberufen werden und deswegen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen.
Den Firmen steht es dann frei, die Arbeitskräfte neu zu organisieren. Und historisch zum Beispiel im 20. Jahrhundert gab es dann ja viele Frauen, die in den Arbeitsmarkt gekommen sind, weil die Männer an die Front mussten.
Änderungen erfordert eine Kriegswirtschaft auch bei den Finanzen. Denn der Staat kauft Waffen und Munition, baut militärische Infrastruktur und bezahlt die Armee. Dafür muss er sich Geld beschaffen. Also altes Vermögen verwerten, Steuern erheben, Ausgaben kürzen oder sich verschulden.
Naja, auf so einer grundsätzlichen Ebene gibt es einfach eben nur so und so viele Ressourcen in jeder Volkswirtschaft zu verteilen.
Sagt der Historiker Jan-Klaas Behrens von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Und wenn ich anfange, die sozusagen Richtung Krieg zu schaufeln, dann wird es immer Auswirkungen haben auf den Rest der Gesellschaft, auf den Rest der Bevölkerung.
Welche gravierenden Folgen dies haben kann, erlebte die deutsche Bevölkerung im Ersten Weltkrieg. Als die Seeblockade durch die Gegner zu Versorgungsengpässen führte, setzte das Kaiserreich 1915 auf Zwangsbewirtschaftung und Rationierung der Nahrungsmittel. Man baute weniger Kartoffeln und mehr Steckrüben und Kohl an, die kaum Kunstdünger brauchten. Denn den Grundstoff des Stickstoffdüngers, Ammoniak, benötigte man auch für die Herstellung von Sprengstoff und Munition. Das Gemüse war zwar vitaminreich, aber arm an Kalorien.
Diese Kriegswirtschaft, die eben zu Hunger geführt hat, zu dem berühmten Steckrübenwinter 1917, als die Leute sich nicht mehr richtig versorgen konnten im Deutschen Reich und da dann sozusagen die Unzufriedenheit so groß wurde, dass einem diese Kriegswirtschaft auch nicht mehr weitergeholfen hat, weil man sozusagen an der Heimatfront dann da verloren hat oder Legitimität eingebüßt hat.
Die Mütter- und Kindersterblichkeit schnellte hoch. Krankheiten wie die Tuberkulose verbreiteten sich. All dies zermürbte die Menschen. Nach dem Ersten Weltkrieg dankte der Kaiser ab, es entstand die Weimarer Republik. Aus den negativen Erfahrungen der Kriegswirtschaft zogen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg eine Lehre. Das sei ein Grund dafür, warum Propagandaminister Josef Goebbels
seinen totalen Krieg erst nach Stalingrad verkündet, weil eigentlich das der Plan war der Nazis, den Krieg so zu führen, dass gerade die zivile Bevölkerung das nicht so mitbekommt, dass nicht diese massiven Einschränkungen da sind.
Das gelang den Nazis nach ihrer Machtergreifung zunächst auch, obwohl sie die Volkswirtschaft bald schon auf den Krieg vorbereiteten. Der britische Historiker Adam Tooze schreibt in seiner Ökonomie der Zerstörung über die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus.
Zwischen 1933 und 1935 stieg der Anteil der Militärausgaben am Volkseinkommen von weniger als 1% auf nahezu 10%. Kein kapitalistischer Staat hatte je in so kurzer Friedenszeit eine Umschichtung des gesamten Sozialprodukts in solchem Ausmaß vorgenommen.
Schätzungsweise stellte bereits 1935 ein Viertel der Industrie Kriegsgüter her. Diese expansive Aufrüstung brachte viele Arbeitslose in Beschäftigung. Auf eine Kriegswirtschaft, also die komplette Unterordnung der Ressourcenzuteilung unter das Kriegsziel, stellte das Reich die Wirtschaft aber erst in den letzten Kriegsjahren um. Dafür setzte der Staat in großem Ausmaß Kriegsgefangene und Insassen von Konzentrationslagern als Arbeitssklaven ein. Allerdings konnte Deutschland schon aufgrund seiner geringeren Wirtschaftskraft nicht mehr gewinnen, seitdem es den USA Ende 1941 den Krieg erklärt hatte und die Amerikaner auf eine Kriegswirtschaft umstellten. So wie es Russland und Großbritannien bereits getan hatten.
Eine sozusagen vollständig mobilisierte amerikanische Kriegswirtschaft war natürlich in den 40er Jahren von Japan oder Deutschland nicht zu schlagen. Das war auf die Dauer gar nicht möglich. Ja.
Zu groß war das wirtschaftliche Übergewicht der schon damals größten Volkswirtschaft USA. Sie konnte zudem, genauso wie die Sowjetunion, riesige Fabrikkomplexe bauen, die feindliche Bomber nicht erreichten. So stellten sie effizient Waffen in großer Stückzahl her. Auch deswegen arbeiteten die meisten US-Betriebe damals mit einer doppelt so hohen Produktivität wie deutsche Betriebe, konnten also mit dem gleichen Einsatz von Rohstoffen und Arbeitskräften doppelt so viele Kriegsgüter produzieren. Ob Russland angesichts seines aktuellen groß angelegten Angriffs auf die Ukraine eine Kriegswirtschaft betreibt, dazu gibt es verschiedene Ansichten.
Ich würde bei Russland noch nicht von einer Kriegswirtschaft sprechen, weil einfach bestimmte Merkmale noch nicht gegeben sind,
sagt der Ökonom Janis Kluge, stellvertretender Forschungsgruppenleiter Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Bei einer Kriegswirtschaft würde man erwarten, dass der Staat viel stärker in Wertschöpfungsketten und Produktion durchgreife.
Und wirklich große Teile der Industrie eben der Bemühung unterordnet, Waffen zu produzieren. Auch die Mengen, die die russische Rüstungsindustrie aktuell produziert, das bleibt weit hinter historischen Beispielen zurück von Kriegsindustrie.
Anders sieht es unter anderem der Historiker Jan-Klaas Behrens.
Ich glaube tatsächlich, dass man in Russland seit dem Herbst 2022, seitdem Putin klar geworden ist, dass es sich um einen längeren Krieg handelt, von einer Kriegswirtschaft sprechen kann. Die ist natürlich jetzt nicht so total wie unter Stalin oder Hitler im Zweiten Weltkrieg. Aber es wird ein Großteil der Ressourcen tatsächlich für militärische Dinge umgeleitet.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war es für Staaten schwierig, eine Kriegswirtschaft zu organisieren. Denn sie wussten gar nicht, wie viel Güter ihre Volkswirtschaft herstellen konnte. Das änderten die Briten im Zweiten Weltkrieg mit der Erfindung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie rechneten nun aus, wie sie möglichst viele militärische Güter herstellen und gleichzeitig die Bevölkerung ausreichend ernähren konnten. Anders als die Deutschen im Ersten Weltkrieg hungerten die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht. Die zugeteilte Ration enthielt ausreichend Kalorien. Gleichzeitig gab Großbritannien damals mehr als die Hälfte seines Bruttoinlandsproduktes für sein Militär aus. Weit davon entfernt ist die Situation im heutigen Russland. Das Land investiert, laut dem international anerkannten Stockholmer International Research Institute, kurz SIPRI, rund 7% seiner Wirtschaftsleistung in das Militär und seinen Sicherheitsapparat. Das ist etwa doppelt so viel wie vor Kriegsbeginn. Verändert hat sich die russische Wirtschaftsstruktur, auch wegen der westlichen Sanktionen. Mittlerweile umfassen sie mehr als 13.000 Einzelmaßnahmen. Verändert hat sich die Wirtschaftsstruktur zudem durch den Rückzug zahlreicher westlicher Unternehmen. So ist die Autoindustrie geschrumpft. Andere Branchen wachsen dagegen. Dazu zählt die Waffenindustrie, aber auch etwa die Bauindustrie. Der Slawist und Redakteur bei der Zeitschrift Osteuropa, Volker Weichsel.
Überall dort, wo sich verarbeitende Industrie, Metallbetriebe und ähnliches befinden, das Bruttoregionalprodukt wächst. Und das hat was mit der Rüstungsindustrie zu tun. Direkte Zahlen werden nicht veröffentlicht, aber über diesen Umweg kann man das sehen.
In der Rüstungsindustrie seien seit dem Kriegsbeginn vor 2 Jahren rund 500.000 Jobs entstanden. Russland hatte, anders als der Westen, nach dem Kalten Krieg viele Produktionsanlagen weiter vorgehalten, auch um strukturschwache Provinzen wirtschaftlich zu fördern. Es sind diese Regionen, die nun besonders von den Mehrausgaben des Staates für Rüstungsgüter profitieren. Dort würden Panzerwerke und Munitionsbetriebe nun Sonderschichten fahren, sagt Volker Weichsel. Und auch andere Industriezweige in der Provinz profitierten.
Also in den eigentlich wirtschaftsschwachen Regionen sieht man auch sowas wie Boom der Textilindustrie, da werden eben Uniformen genäht.
Auch die historische Erfahrung zeigt, dass es vergleichsweise armen Bevölkerungsschichten in Kriegszeiten wirtschaftlich vorübergehend besser gehen kann. So geschehen in Großbritannien während des Zweiten Weltkrieges. Damals gingen Fehl- und Mangelernährung teils drastisch zurück. In einem gewissen Umfang lässt sich auch im heutigen Russland eine Umverteilung beobachten.
Der Krieg macht das Land eher gleich, aber in Maßen. Also die Ungleichverteilung war ja unglaublich groß.
Verlierer seien nicht die Oligarchen. Sie hätten weiter ihr riesiges Vermögen und verdienen oft gut am Krieg, etwa an der Produktion von Kriegsgütern oder mit der weiterlaufenden Öl- und Gasindustrie. Allerdings wurde im Ausland auch Vermögen von russischen Oligarchen in erheblichem Umfang eingefroren. Verlierer fänden sich unter den Angehörigen der oberen Mittelschicht in den Millionenstädten, sagt Volker Weichsel.
Die haben am meisten gelitten, gerade in diesen Hochtechnologiesektoren, aber die Angleichung findet durch ein gewisses Nachholen in den ärmeren Provinzen statt.
Die russische Volkswirtschaft erweist sich als einigermaßen robust. Die Sanktionen schaden ihr bislang offensichtlich nicht so sehr wie vom Westen erhofft. Aber anders als die Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges ist Russland nicht mehr autark bei der Produktion seiner Waffen. Wichtige Komponenten hat Russland vor dem Krieg importiert. Dazu zählen Halbleiter und Elektronikteile wie Sensoren. Ökonom Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die zu besorgen, ist schon schwieriger geworden durch die Sanktionen. Also das funktioniert offenbar weiter, wie man das beurteilen kann. Aber an einigen Stellen sieht man auch, dass neu hergestellte russische Waffen beispielsweise einfachere Sensoren haben oder dass bestimmte Teile einfach gar nicht verbaut werden. Also da zeigt sich schon auch ein gewisser Mangel.
Aber Russland findet offenbar Wege.
Man kann sehr deutlich sehen, die Exporte sind nach Russland aus den umliegenden Ländern explodiert,
sagt Volker Weichsel. Allein der Außenhandel mit China hat sich seit dem Kriegsbeginn verdoppelt. Es ist mittlerweile der wichtigste Handelspartner von Russland. Deutlich angestiegen sind auch die Importe aus Kasachstan, mittlerweile der zweitwichtigste Handelspartner. Die Ingenieure in Russland greifen auch auf andere Technologien zurück, ersetzen so bisherige Importe. Auf diese Strategie einer Importsubstitution setzen Staaten in wirtschaftlichen oder militärischen Kriegen regelmäßig, wenn ihnen bestimmte Rohstoffe, Vorprodukte oder Güter fehlten. Russland tat dies bereits nach der Annexion der Krim 2014.
Die westlichen Sanktionen haben natürlich einen riesigen Auftrieb gegeben, diesem Programm der Importsubstitution.
Mit Folgen für die Europäische Union, die USA und alle anderen, die Sanktionen erlassen.
Wenn man es aus der Kriegsperspektive betrachtet, gewisser wechselseitiger Wettlauf gegen die Zeit ist, können wir so schnell Lücken bei den Sanktionen stopfen, doch noch diese Nachbarländer rausnehmen, einzelne Firmen mit Sekundärsanktionen belegen, bevor wieder neue Kanäle eröffnet werden oder bevor dann tatsächlich die Technologie auch in Russland weitergeht.
In der Ukraine hat der russische Angriff die Wirtschaft hart getroffen. Die Ökonomin Olga Pintyuk vom Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche zählt auf.
Das Bruttoinlandsprodukt ist um fast 30% gesunken. Etwa 15% der Bevölkerung haben das Land verlassen und rund 15% des Territoriums sind besetzt.
Aber die Wirtschaft der Ukraine zeichne sich bislang nicht durch eine starke Zentralisierung in der Hand der Regierung aus, wie sie historisch betrachtet typisch ist für eine Kriegswirtschaft.
Der Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten ist marktgetrieben, abgesehen vom Militär natürlich. Aber selbst bei der militärisch wichtigen Drohnenproduktion gibt es eine Menge kleiner Unternehmen. Sie versuchen, militärische Probleme zu lösen, etwa durch die Produktion neuer Drohnentypen und die Skalierung von der Produktion.
Die ukrainische Wirtschaft als Kriegswirtschaft zu betrachten, ist praktisch nicht vorhanden, obwohl das doch eigentlich ziemlich offensichtlich ist.
Der Slawist Volker Weichsel verweist auf den sogenannten Militarisierungsindex des Bonner Instituts für Konversionsstudien. Der Index misst unter anderem das Verhältnis von Militärapparat und ziviler Gesellschaft. Dafür gewichten die Experten unter anderem die Militärausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und anderen zivilen Indikatoren wie Gesundheit.
Mittlerweile ist die Ukraine die militarisierteste Gesellschaft der Welt.
Die Ukraine gibt mittlerweile Mittel in der Höhe eines Drittels ihrer Wirtschaftsleistung für ihr Militär aus. Möglich ist dies nur durch große Hilfen aus dem Westen. Dank der militärischen Hilfe aus dem Ausland braucht die Ukraine auch weniger eigene Anlagen für die Produktion von Waffen. Ohne die finanziellen Mittel und die militärische Hilfe des Auslands wäre die Ukraine chancenlos gegen Russland. Denn Russlands Wirtschaftsleistung ist mehr als 10-mal so groß wie die der Ukraine und es leben mehr als 3-mal so viele Menschen dort. Die Ukraine ist in großem Maß davon abhängig, dass Verbündete Waffen und Munition liefern und dafür in ausreichendem Maße ihre Wirtschaften für den Krieg mobilisieren. Aber das sei bislang nicht geschehen, sagt der Historiker Jan-Klaas Behrens.
Wenn man frühzeitig eben diese Munitionsproduktion angekurbelt hätte in den USA, in Westeuropa und so weiter, dann wären wir nicht in der Lage, in der wir jetzt sind. Aber man hat das nicht so ernst genommen anscheinend, oder man hat sich diese Konsequenzen nicht vorstellen wollen. Und jetzt sind wir sozusagen da in Rückstand geraten.
Gemeinsam mit anderen Historikern hat er kürzlich in einem Brief an den SPD-Parteivorstand gewarnt, Russlands Präsident Wladimir Putin werde zu ernsthaften Verhandlungen nur bereit sein,
wenn ihm unzweideutig vermittelt wird, dass der Westen seine erheblich größeren Ressourcen so lange wie nötig einsetzen wird, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern.
Es mag wirtschaftlich zwar auch Profiteure von Kriegen geben, aber gesamtwirtschaftlich betrachtet sind sie immer zerstörerisch. Einzelne mögen vom Krieg wirtschaftlich profitieren, aber volkswirtschaftlich zerstören Kriege in großem Ausmaß Wohlstand.
Jede Seite wird alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen. Denn Verlieren ist unvorstellbar und unvorstellbar schrecklich. Das heißt, dass der Staat dann überziehen wird.
Sagt Tilman Brück von der Berliner Humboldt-Universität. Und Osteuropa-Experte Volker Weichsel wagt eine Vorhersage für Russland.
Bislang wäre meine Prognose eher, solange der Krieg dauert und Russland auf Rüstungs- oder Kriegswirtschaft steht, sind sie eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Aber der Schaden, der der gesamten Volkswirtschaft dabei zugefügt wird oder die sie das Land mit dem Krieg selber zufügt, wird zu Friedenszeiten relevant werden.
Zudem ist es schwierig, eine Kriegswirtschaft wieder auf eine Friedenswirtschaft umzustellen. Wann dieser Zeitpunkt kommen wird, ist ungewiss. Derzeit gibt es keine Anzeichen für ein Ende des Krieges auf die Ukraine.
Das war der Hintergrund. Alles auf Sieg, wenn Staaten auf Kriegswirtschaft umstellen, von Kaspar Domen. Redaktion: Bastian Rudde.